12.30 Uhr. Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. Gesucht wird ein neuer Staatspräsident für Italien.
Indigo la votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica.
Ein Erlöser aus dem politischen Patt soll es sein. Im Parlament werden die Stimmen ausgezählt. In den USA hat die Waffenlobby wieder einmal gewonnen. Das Waffengesetz wird nicht verschärft. Die Basler Regierung will keine Politiker mehr im Bankrat der Basler Kantonalbank. Und so sagt es einst Bundesrat Villiger.
Ich habe darauf hingewiesen, dass für uns Bankgeheimnis nicht verhandelbar ist.
Nicht verhandelbar oder unantastbar wie eine Klosterfrau. Bundesräte benutzten markige Worte, um das Bankgeheimnis zu verteidigen. Einige dieser Bundesräte waren die Chefs von Steuerexperte Daniel Lüthi. Im Tagesgespräch ein Rückblick auf ein jahrzehntelanges Rückzugsgefecht. Rendezvous. Am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und Miriam Knecht. Sie hat die Nachrichten.
In Italien ist die Wahl eines neuen Staatspräsidenten im Gang. Die beiden Parlamentskammern wählen in einer gemeinsamen Sitzung den Nachfolger von Giorgio Napolitano, dessen Amtszeit nach 7 Jahren zu Ende geht. Im Vorfeld der Wahl zeichnete sich eine breite Unterstützung für den 80-jährigen ehemaligen Senatsvorsitzenden Franco Marini ab. Er gehört dem christlich-demokratischen Flügel der Demokratischen Partei an. Der Deutsche Bundestag sagt deutlich Ja zum internationalen Hilfspaket für Zypern. Das Parlament stimmte mit großer Mehrheit für den Kredit von insgesamt 10 Milliarden Euro, der Zypern vor dem Bankrott retten soll. 9 Milliarden stammen aus dem Euro-Rettungsfonds, 1 Milliarde steuert der Internationale Währungsfonds bei. Weitere 13 Milliarden Euro muss Zypern selber aufbringen, unter anderem mit Sparmaßnahmen. Im Streit um ausstehende Löhne hat in Griechenland der Vorarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs auf Migranten geschossen. 28 Personen wurden verletzt. Der Mann habe auf die Erdbeerpflücker gezielt, bestätigte die Polizei. In Griechenland arbeiten tausende illegale Einwanderer für tiefste Löhne auf landwirtschaftlichen Betrieben. In vielen Fällen verdienen die Saisonarbeiter 5 Euro pro Tag. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist laut Polizeiangaben eine Zelle des Al-Qaida-Netzes aufgedeckt worden. 7 Personen seien verhaftet worden. Sie stammten aus verschiedenen arabischen Ländern und hätten Anschläge in den Emiraten geplant. Die Arabischen Emirate am Persischen Golf sind bisher vom Terror der Al-Qaida verschont geblieben. Nach wochenlangen Kriegsdrohungen macht Nordkorea ein Angebot. Falls die UNO ihre Sanktionen aufhebe, sei man zu Verhandlungen bereit, erklärte die Armeeführung. Die USA und Südkorea müssten zusätzlich aufhören, Nordkorea zu drohen und gemeinsam Militärmanöver durchzuführen. Südkorea weist diese Bedingungen zurück. Bei der Explosion einer Düngemittelfabrik in Texas sind bis zu 15 Menschen ums Leben gekommen. Das gibt die Polizei bekannt. Mindestens 160 seien verletzt worden. Unklar bleibt die Ursache der riesigen Explosion, doch gibt es keine Hinweise auf einen Anschlag. Rund 80 Häuser wurden zerstört. Im Bankrat der Basler Kantonalbank BKB sollen in Zukunft keine Regierungsräte und keine Parlamentarier mehr sitzen. Das schlägt die Regierung von Basel-Stadt vor. Sie will den Bankrat zudem verkleinern und selber wählen. Nach diesem Vorschlag würde der Große Rat die Oberaufsicht ausüben. Die Schweizer Physiotherapeuten greifen Bundesrat Alain Berset an. Grund sind zu niedrige Tarife. Der Verband Physio Suisse hat eine Petition lanciert, mit welcher der Gesundheitsminister aufgefordert wird, den Streit um die Tarife zu klären. Die Physiotherapeuten arbeiten seit 15 Jahren mit den gleichen Tarifen und fordern seit 2 Jahren bessere Bedingungen. Gegen den Bau eines zweiten Gotthard-Straßentunnels sind über 68.000 Unterschriften gesammelt worden. Sie wurden heute von Vertretern der Alpeninitiative der Bundeskanzlei übergeben. Sollte der Bundesrat eine zweite Röhre planen und das Parlament ebenfalls zustimmen, werde das Referendum ergriffen. Der Tunnel muss in den nächsten Jahren umfassend saniert werden. Dafür müsste er entweder für ein Jahr komplett geschlossen werden oder zeitweise im Sommer, wenn die Passstraße offen ist. Umweltschützer fordern während der Sanierung einen Autoverlass. In der Schweiz ist letztes Jahr erneut weniger Wein getrunken worden. Der Rückgang betrug 2%. Schweizer Weine wurden sogar 3,5% weniger gekauft. 56% des Weißweins stammen aus Schweizer Anbau. Beim Rotwein sind es nur 28%, wie das Bundesamt für Landwirtschaft bilanziert. Schweizer Forscher haben ein Gerät zum Schutz von Rehkitzen entwickelt. Wie die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften in Bern mitteilt, handelt es sich um einen ferngesteuerten kleinen Wärmebildhelikopter. Dieser soll die Jungtiere in Feldern und Wiesen aufspüren, wo sie im Mai und Juni zur Welt kommen. Jedes Jahr sterben in der Schweiz über 3000 Rehkitze, weil sie unter Mähmaschinen kommen.
Sie hören Rendezvous, uns gleich schalten wir nach Rom, wo der Nachfolger von Giorgio Napolitano gesucht wird. Ein Mann, auf den immense Aufgaben warten. Mit einem seiner wichtigsten Anliegen gescheitert ist US-Präsident Obama. Die Waffenlobby war stärker. Bei der Basler Kantonalbank soll der Regierungsrat mitbestimmen, nicht mehr das Parlament.
Ja, ich sehe das sehr kritisch, denn solange die Bank dem Kanton gehört, ist es meiner Ansicht nach die Aufgabe des Parlaments, sind die Volksvertreter, zu entscheiden, wer in den Bankrat gewählt wird und nicht Aufgabe des Regierungsrats.
Dann, in Krimis sind Kommissare oft Raubeine.
Der eine ist der Alkoholiker, andere wie Schimanski sind Draufgänger, schlafen mit den Zeugen, mit den Geschädigten und so weiter und so fort. Das gibt's alles nicht.
Und wie echte Kriminalkommissare sind, lernen angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller jetzt in und um Bern an der Kriminale. Afrika verliert seine Tiere wegen der Gier nach Hörnern und Elfenbein. Und die Schweiz verliert langsam das Bankgeheimnis. Einer, der das seit Jahren beobachtet, erzählt im Tagesgespräch um 1. Nun weiter zu Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.558 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 21,58 gehandelt und der Dollar zu 93 Rappen 13. Das Wetter. Am Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf und vor allem am Jura und in den Voralpen gibt es örtliche Schauer. In den Alpen und im Süden bleibt es noch meist sonnig. Die Temperatur steigt auf 20 bis 25 Grad. Morgen Freitag regnet es in der ganzen Schweiz. Die Schneefallgrenze sinkt im Norden am Abend auf 600 bis 1300 Meter, im Süden auf 1200 bis 1800 Meter. Am Samstag ist es noch zeitweise nass und am Sonntag gibt es Aufhellungen und es regnet nur noch lokal. Es wird massiv kälter. Am Samstag werden im Norden nur noch 7 und im Süden 11 Grad erreicht.
Italien, das Land, aus dem Machiavelli stammt. Bis zuletzt wurde taktiert, paktiert, denn es geht um viel. Das italienische Parlament wählt den Staatspräsidenten, also den Nachfolger von Giorgio Napolitano. Diese Wahl ist aus verschiedenen Gründen besonders wichtig. Einer davon, der neue Staatspräsident muss einen Weg aus der verfahrenen Situation finden, damit Italien wieder eine neue Regierung bekommt. Uns zugeschaltet ist nun Massimo Agostinis in Rom. In der Nacht hat sich die Linke mit Silvio Berlusconi auf den früheren Gewerkschafter Franco Marini geeinigt. Falls er denn gewählt würde, hätte er das Zeug, um die politische Blockade zu lösen.
Das politische Rüstzeug, das hätte Marini. Er war Senatspräsident, er war Arbeitsminister, er führte die zweitgrößte Gewerkschaft des Landes. Marini kommt also mitten aus dem Politbetrieb. Aber auch er steht vor der vertrackten Situation, dass nach der Wahl von Ende Februar drei fast gleich starke Lager im Parlament vertreten sind. Die Grillini, der Mitte-Links-Partito Democratico und Silvio Berlusconis Partei. Und dass die alle drei sich untereinander nicht besonders mögen, respektive wieder nicht zusammenraufen können, um eine neue Regierung zu bilden. Wie Marini diesen gordischen Knoten lösen möchte, das steht zurzeit völlig in den Sternen. Selbst sein Vorgänger, der noch Staatspräsident Giorgio Napolitano, ein sehr klarer, sehender und ein sehr fähiger Präsident, hat es nicht geschafft, diesen Knoten zu lösen.
Gegen Marini gibt es ziemlich viel Widerstand, auch auf der linken Seite, obwohl er das politische Rüstzeug mitbringt. Was ist denn der Grund dafür?
Gerade das ist sein Nachteil, zumindest für einen Teil der Parlamentarier. Marini kommt zu fest aus dem Politbetrieb. Matteo Renzi, der interne Gegenspieler von Pierluigi Bersani, dem Chef des Mitte-Links-Partito Democratico. Renzi, der sagt, wir brauchen nicht einen Marini, wir brauchen einen unverbrauchten Kopf. Das Gleiche sagen die Grillini. Das Gleiche sagt auch ein kleiner Koalitionspartner des Partito Democratico, also die alle, die sind gegen Marini, und das macht eben die Wahl von Marini, erschwert es, zieht es in die Länge und vielleicht scheiterte er gar daran.
Die italienische Verfassung verlangt, dass der Staatspräsident von möglichst vielen Parteien unterstützt wird. Wie geht es denn weiter, falls jetzt Marini durchfallen sollte?
Ab dem vierten Wahlgang braucht es nicht mehr eine Zweidrittelsmehrheit für die Wahl des Staatspräsidenten. Es reicht das einfache mehr. Und die Geschichte Italiens zeigt, dass dann plötzlich neue Namen auftauchen. Auch Staatspräsident Giorgio Napolitano wurde so gewählt. Er war ein Außenseiter und plötzlich war er im Amt des Staatspräsidenten ganz unverhofft. Das könnte auch jetzt wieder geschehen. Falls es soweit ist, so würde das Freitagabend oder Samstag werden.
Was aber auf jeden Fall gesagt werden kann, egal wer es ist, auf den neuen Mann wartet sehr viel Arbeit.
Ja, es ist eine Herkulesaufgabe. Der italienische Staatspräsident, der ist nicht wie ein Deutscher, eine Art Grüß-Gott-August, der an den Flughafen geht und die Staatsgäste begrüßt. Er hat vor allem in Krisenzeiten sehr viel Macht. Er muss das Land aus diesen Krisen herausführen, Kraft seines Amtes, Kraft der Verfassung. Und das gibt ihm sehr viel Macht, aber auch sehr viel Arbeit.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Diese Wahl aus nächster Nähe verfolgt für uns Massimo Agostinis in Rom. US-Präsident Barack Obama ist enttäuscht und er ist wütend darüber, dass die Waffenkontrolle in den USA nicht verschärft wird. Nicht einmal jener minimale Kompromiss, den Vertreter der Republikaner und Demokraten ausgehandelt hatten, nicht mal dieser Kompromiss kam durch im Senat. Damit bleibt das Massaker vom letzten Dezember in einer Schule in Newtown mit 28 Toten ohne politische Folgen. Warum? Dieser Frage ging Priscilla Imboden in den USA nach.
My name is Mark Barden. Just 4 months ago, my wife Jackie and I lost our son.
Vor 4 Monaten verlor Mark Bardem seinen Sohn. Er war Zweitklässler in der Primarschule Sandy Hook in Newtown. Bardem ist einer von 12 Angehörigen der Opfer des Massakers, die nach Washington reisten und Gespräche mit Senatsmitgliedern führten. In der Hoffnung, dass die Waffengesetze verschärft würden. Sie wurden enttäuscht. Republikaner zeigten sich unbeeindruckt. So ein Senator aus Iowa.
Expanding gun background checks would have done nothing to stop Newtown.
Argument Nummer 1. Überprüfungen, ob Waffenkäufer geisteskrank oder kriminell seien, und das war der vorgeschlagene Kompromiss, hätten das Massaker von Newtown nicht verhindert. Sie seien also wirkungslos. Argument Nummer 2. Strengere Gesetze gefährdeten das Verfassungsrecht, Waffen zu tragen.
Lots of people appearing at our town meetings.
Menschen aus unseren Heimatstaaten wollen das nicht, sagte der Republikaner. Und das ist ein weiterer Grund, warum schärfere Waffengesetze keine Chance haben. Politiker aus dem Mittleren Westen und aus dem Süden fürchten um ihre Wiederwahl. Sogar 4 Mitglieder der Demokratischen Partei aus diesen Staaten stimmten dagegen. Dies, obwohl Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung, aber auch der republikanischen Wählerschaft, Hintergrundchecks befürworten. Das sei nur durch die Macht der National Rifle Organization NRA zu erklären, sagte Senatorin Dianne Feinstein, die seit Jahren für schärfere Waffengesetze kämpft.
People are afraid that the NRA will come into their state with $5 million in Arkansas or in North Dakota or in Montana and defeat them.
Politiker und Politikerinnen befürchteten, dass die Waffenlobby sie mit viel Geld bekämpfen könne und sie abgewählt würden. Tatsächlich hat die NRA in den letzten Wochen eine intensive Kampagne geführt. Mit Erfolg. Neben den Hintergrundchecks scheiterten auch ein Verbot gewisser Waffen sowie von großen Magazinen. Kurz nach der Abstimmung im Senat trat Präsident Obama im Rosengarten des Weißen Hauses vors Mikrofon, sichtlich und hörbar enttäuscht.
All in all, this was a pretty shameful day for Washington.
Es sei ein beschämender Tag für den Politbetrieb in Washington. Obama hatte sehr viel Zeit investiert in die Waffenrechtsreform. Eine Reform, die 90% der US-Bevölkerung befürworteten, sagte er. Dass jene, die sie vertreten, diese versenkten, sei unverständlich.
So to change Washington, you, the American people, are going to have to sustain some passion about this. And when necessary, you've got to send the right people to Washington.
Ihr müsst euch engagieren und nötigenfalls eure Volksvertreter abwählen, sagte der Präsident, etwas hilflos. Anschließend umarmte er die Eltern der Opfer des Massakers von Newtown wohl ein letztes Mal.
Im Steuerstreit mit den USA stehen auch Kantonalbanken im Visier der amerikanischen Justiz, zum Beispiel die Basler Kantonalbank BKB. Es kam deshalb Kritik auf. Die Bankräte, die die Kantonalbanken beaufsichtigen sollten, seien mit ihrer Aufgabe überfordert. Bei ihrer Wahl spiele die Politik eine größere Rolle als ihre Fähigkeiten. In Basel soll sich das jetzt ändern. Gaudenz Wacker.
Die Basler Regierung möchte den Bankrat der BKB entpolitisieren. Keine Grossräte mehr im Bankrat und neu soll die Regierung statt dem Grossen Rat den Bankrat wählen. Finanzdirektorin Eva Herzog stört.
Diese Vermischung, einerseits wählt man sich und dann sollte man sich beaufsichtigen selber. Das ist, also wenn man es so ausdrückt, sollte es jedem einleuchten, dass man das eigentlich nicht kann. Trotzdem gibt es das heute. Wir haben Grossräte im Bankrat. Es gibt auch andere Institutionen, wo es diese Vermischung gibt. Ich denke, das ist immer schwierig für die Leute selber, diese zwei Hüte anzuhaben. Es ist absolut sinnvoll, dies zu trennen.
Die Änderung angeschoben hatte der Grosse Rat selber, als die BKB plötzlich doppelt im schiefen Licht stand. Einerseits wegen Geschäften mit US-Kunden, andererseits weil sie mit einer mutmaßlich betrügerischen Vermögensverwaltungsfirma zusammenarbeitete. Der Vorschlag zur Änderung kam unter anderem vom grünliberalen Grossrat Eneas Wanner.
Ich erachte das als eine Professionalisierung. Das oberste Aufsichtsgremium, der Bankrat, ist ein äußerst wichtiges Gremium. Und das muss professionell rekrutiert, ausgewählt und somit auch gewählt werden.
Das könne die Regierung besser. Dass Basler Grossrätinnen und Grossräte Kompetenzen abgeben sollen, freut nun aber längst nicht alle. Links und rechts regt sich Widerstand. Sarah Wies von der SP und Joël Thüring von der SVP etwa wollen als Grossräte nicht auf ihr Wahlrecht verzichten.
Ich finde weiterhin, dass der Grosse Rat die Verantwortung auch wahrnehmen soll, die er auch hat für die Kantonalbank und den Bankrat wählen soll.
Ja, ich sehe das sehr kritisch, denn solange die Bank dem Kanton gehört, ist es meiner Ansicht nach die Aufgabe des Parlaments, sind die Volksvertreter, zu entscheiden, wer in den Bankrat gewählt wird und nicht Aufgabe des Regierungsrates.
Schon viel besser leben können Grossräte verschiedenster Couleur damit, dass keiner von ihnen mehr im Bankrat vertreten sein soll. Stellvertretend GPK-Mitglied Urs Müller vom Grünen Bündnis.
Die Verfilzung oder wie wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, auch am Schluss einer Politkarriere noch ein ehrenwertes Bankrats-, Verwaltungsratsmandat zu bekommen, dies ist sinnvoll, wenn dies durchbrochen wird.
Gegen eine Professionalisierung des Bankrats haben Basler Politikerinnen und Politiker nichts einzuwenden. Auf ihrem Wahlrecht hingegen möchten viele beharren.
Gaudenz Wacker. In Basel soll der Bankrat also weniger politisch werden und die Aufsicht über die Kantonalbank professioneller. Klaus Ammann von der Wirtschaftsredaktion, macht diese Idee in Ihren Augen Sinn?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich eine hochumstrittene, eben politisch hochumstrittene Frage, die am Schluss darauf hinausläuft, ob man überhaupt noch Kantonalbanken, Staatsbanken im traditionellen Sinn will. Linke und die SVP sind da in der Regel dafür, während die Mitteparteien und vor allem die FDP für privatisierte Kantonalbanken plädieren.
Aber ist es nicht auch ein Misstrauensvotum ganz grundsätzlich gegenüber der Politik, also hier im konkreten Fall gegenüber den Basler Bankräten?
Ja, ein Fakt ist, dass das bisherige Modell in Basel-Stadt Probleme gebracht hat oder gar versagt hat, wie man will. Stichworte sind im Beitrag erwähnt worden, die US-Steuerflüchtlinge und die Vermögensverwalterin, die lusche Geschäfte gemacht haben soll. Und beim jetzt vorgeschlagenen Basel-Städter Modell ist ja unumstritten, dass keine Politiker oder mehr oder weniger unumstritten, dass keine Politiker mehr in den Bankrat, also in den Verwaltungsrat der Bank gehören. Das finden sogar die Politiker selbst. Diese oder zumindest eine Mehrheit von Ihnen will aber nach wie vor mitreden bei der Wahl. Und da machen Sie auch laut Experten einen wichtigen Punkt. Eine öffentliche Bank, wie es die Basler Kantonalbank ja nach wie vor bleiben soll, mit Staatsgarantie und so weiter, soll auch unter den Augen der Öffentlichkeit ihre höchsten Verantwortlichen wählen, also im Parlament. Sonst kriegt sie möglicherweise ein Legitimationsproblem. Und kommt dazu, wenn nun die kleine Regierung in ihrem kleinen Kreis den Bankrat selbst wählt, dann entsteht auch die Gefahr, dass Posten verschachert werden.
Weiten wir noch kurz den Blick auf die ganze Schweiz aus. Andere Kantonalbanken haben ja ähnliche Probleme wie die Basler Kantonalbank. Wenn wir zum Beispiel an die Zürcher Kantonalbank denken, die einen Konflikt hatte mit der FINMA. Wo positioniert sich da die Basler Kantonalbank im Vergleich zu den anderen Kantonalbanken?
Sie gehört sicher nicht zu den radikalsten. Sie geht vielleicht viel eher in die Richtung anderer, allerdings kleinerer Kantonalbanken. Es gibt schon mehrere Kantonalbanken, die teilweise oder ganz privatisiert sind. Zum Beispiel die Berner, die Luzerner, die Glarner oder auch die Walliser Kantonalbank. Da wählt dann eine Generalversammlung einen Verwaltungsrat und eben nicht mehr ein Parlament einen Bankrat. Und die Staatsgarantie, die fällt da zumindest teilweise weg. So weit geht Basel-Stadt nicht. Die BKB soll eine Staatsbank mit Staatsgarantie bleiben. Aber Basel-Stadt geht weiter oder will zumindest weiter gehen als beispielsweise Zürich, wo der Bankrat, der weitaus größten Kantonalbank, immer noch durch das Parlament gewählt wird. Hier hat die FINMA, die Finanzmarktaufsicht, neuerdings zumindest erreicht, dass ihr die Namen neuer Bankratsmitglieder vor einer Wahl durchs Parlament zumindest vorgelegt werden sollen. Klar ist, dass die Struktur und die Einmischung der Politik Auswirkungen auf die Strategie einer Kantonalbank haben. So fährt zum Beispiel die private Berner Kantonalbank in den letzten Jahren eine viel konservativere Strategie als die noch vergleichsweise staatliche Zürcher Kantonalbank. Die ZKB kann sich dies gewissermaßen erlauben, weil sie eben dank der Staatsgarantie mehr oder weniger auf sicher die besten Ratings erhält als und deshalb als sehr sicher gilt. Die Frage also, ob weniger Politik eine Kantonalbank unter dem Strich wirtschaftlich erfolgreicher macht, diese Frage muss zurzeit aber offen gelassen werden.
Danke für diese Einschätzungen und Informationen, Klaus Ammann. Wer Krimis liest, trifft dabei oft auf Kommissare, die kaum ein Sozialleben haben, die als Einzelgänger durch den Fall irren, kauzige, knorrige Typen, einsilbig und schräg. Mit der Wirklichkeit haben diese Buchkommissare oft wenig bis nichts zu tun. Im Rahmen der Kriminale, dem Jahrestreffen der deutschsprachigen Krimibranche, gibt's darum ein Seminar, das den Autor lernen soll, wie richtige Polizeiarbeit aussieht. Der Bericht von Priska Dellberg.
Ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar leitet das Seminar. Toni Feller, pensionierter Polizist aus Karlsruhe, schreibt heute selbst Krimis und ortet bei vielen Berufskollegen dasselbe Problem. Eine zu große Diskrepanz zwischen Realität und Fiktion. Vor allem, wenn es um die Polizeiarbeit geht, stimme oft fast nichts.
Zum Beispiel, dass der Gerichtsmediziner als erstes vor Ort ist. Das gibt's überhaupt nicht. Der Gerichtsmediziner wird von uns, von der Kriminalpolizei, respektive von der Kriminaltechnik bestellt. Und zwar erst dann, wenn wir es für notwendig finden. Der kommt nicht automatisch in den Tatort und vor allen Dingen ist er nicht als erstes, wie es heute in den Tatortfilmen gezeigt wird, als erstes am Tatort.
Solche Fehler seien ihm wohl auch schon passiert, meint der Zürcher Krimiautor Sunil Mann, der am Seminar teilnimmt. Er gesteht, er verwende viel mehr Zeit darauf, das Umfeld seines Detektivs wahrheitsgetreu zu schildern, als sich um die polizeitechnischen Details zu kümmern.
Gewisse Bars, Clubs, die Atmosphäre in Zürich, wo meine Krimis spielen, die müssen schon stimmen. Also die sind dann auch genau recherchiert bis zu den Öffnungszeiten des Cafés. Also das ist auch der Anspruch an mich, den ich gestellt habe, dass das wirklich stimmt.
Die Recherche im persönlichen Umfeld des Detektivs sei wichtig, sagt auch die Berner Autorin Christine Brandt. Nicht zuletzt deshalb, weil die Leserinnen und Leser Ungenauigkeiten nicht gutieren.
Also wenn es wirklich Fehler sind, dann sind die Leser schon sehr, sehr brutal und kritisch. Also ich habe einmal einen Brief geschrieben, innerhalb des Buches einen Brief gezeigt, aus dem Jahr 1937 und dort im Absender war eine Postleitzahl. Da kam dann schon die Reaktion und in diesem Jahr habe es noch keine Postleitzahlen gegeben.
Christine Brandt prüft seither noch genauer, was sie in ihren fiktiven Kriminalromanen schreibt. Diese Sorgfalt wünscht sich Kursleiter Toni Feller vor allem, wenn es darum geht, die polizeiliche Arbeit zu beschreiben. Der pensionierte Kriminalhauptkommissar stört sich vor allem daran, dass in vielen Kriminalromanen der Eindruck erweckt wird, eine Person allein könne auch den kompliziertesten Fall aufklären. Das sei aber unmöglich. In der Wirklichkeit steckt dahinter die Arbeit von Dutzenden, manchmal Hunderten von Polizisten. Toni Feller rät deshalb den Autoren dazu, ihrer Heldin oder ihrem Helden eine Mordkommission zur Seite zu stellen. Das sei auch für die Entwicklung der Geschichte spannend.
Man kann da auch schöne Charaktere schaffen in dieser Mordkommission, nämlich Neider, Versager, Leute, die sich gerne in den Vordergrund stellen und so, Leute, die denunzieren. Das geht alles prima mit der Mordkommission. Aber der Held, der letztendlich den Mord klärt, der bleibt unser Held, also wie vorher auch.
Und der Held, sagt der ehemalige Polizist augenzwinkernd, der Held dürfe sich dafür dann auch so realitätsfremd benehmen wie die Tatortkommissare im Fernsehen.
Der eine ist der Alkoholiker, andere wie Schimanski sind draufgängerisch, schlafen mit den Zeugen, mit den Geschädigten und so weiter und so fort. Das gibt's alles nicht, das gibt's alles nicht. Aber es verkauft sich halt eben gut.
Darin sind sich der schreibende Kriminalhauptkommissar und die Kursteilnehmer einig. Auch wenn die Details bei erfundenen Krimis stimmen müssen, der Unterhaltungswert eines Buches muss hoch bleiben.
Afrika ist berühmt für seine wilden Tiere. Elefanten, Nashörner, Löwen, Büffel. Sie ziehen scharenweise Touristen an. Aber auch Wilderer, die Tiere regelrecht massakrieren, aus Geldgier. Denn aller Aufklärung zum Trotz, Nashorn gilt im asiatischen Raum immer noch als Aphrodisiakum und Elfenbein ist Rohstoff für Schnitzereien. Afrika verliert seine Tiere. Der Bericht von Patrick Wilser.
Bilder von toten Elefanten und Nashörnern gehören in kenianischen Zeitungen zum Alltag. Blutige Kadaver im Busch mit abgesägten Stoßzähnen oder abgehacktem Horn. In Afrika sei ein eigentliches Massaker im Gang, sagt der Direktor des Kenyan Wildlife Service, Julius Kipendich.
Africa is really suffering. Why? If you look at the elephant population in Africa, 40 years ago, we had 1.2 million elephants.
Afrika ist daran, seine Tiere zu verlieren, zum Beispiel seine Elefanten. Vor 40 Jahren hatten wir 1,2 Millionen Elefanten, heute sind noch 400.000 übrig geblieben. Gegen 300 Elefanten wurden letztes Jahr in Kenia umgebracht. Auf dem ganzen Kontinent dürften es gegen 10.000 gewesen sein. Jeden Tag wird ein Nashorn allein in Südafrika illegal getötet. Die Nachfrage für Elfenbein und Nashorn ist groß und damit steigen auch die Preise.
If you look at the world prices of this contraband, ivory per kilo is now trading in the black markets in Asia.
Die Schwarzmarktpreise für ein Kilo Elfenbein betragen zurzeit in Asien rund $2,000. Für ein Kilo Nashorn wird in Vietnam ein Preis von gegen $65,000 bezahlt. Verlockende Summen auf einem Kontinent, auf dem die Mehrheit der Bewohner von weniger als einem Dollar pro Tag lebt. Tierschutzorganisationen werfen afrikanischen Regierungen oft vor, dass sie den Schutz der Tiere zu wenig wichtig nehmen. Nur, wie sollen Länder wie die Demokratische Republik Kongo oder die Zentralafrikanische Republik ihre Tiere vor der Wilderei bewahren, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Bürger vor Rebellen und Banditen zu schützen? Das lukrative Geschäft wird von Profis mit Präzisionswaffen, Nachtsichtgeräten und Helikoptern ausgeübt. Julius Kipendich schätzt, dass mit der Wilderei weltweit gegen $20 Milliarden umgesetzt werden. Wilderei sei Teil des organisierten Verbrechens.
These illegal activities go through the same channels. Exactly the same channels as drug trafficking, human trafficking.
Der Handel mit Elfenbein und Nashorn benutzt die gleichen Handelskanäle wie der Drogenhandel, der Menschenhandel oder die Geldwäscherei. Die kenianischen Behörden haben zudem Beweise, dass Al-Shabaab, die Schwesterorganisation von Al-Qaida in Somalia, in diesen Handel verwickelt ist und davon profitiert. Um solche Tatsachen kümmert sich die reiche Kundschaft in China, Thailand und Vietnam wenig. Aus Stoßzähnen wird Schmuck produziert, einen Stoßzahn zu besitzen, ist ein Statussymbol wie ein Sportwagen. Nashornpulver gilt als Potenzmittel. Afrika und der Rest der Welt müssen eine Wahl treffen, sagt Julius Kipendic. Entweder mache man mit Elefanten und Nashörnern kurzfristige Gewinne oder man bewahre die Schöpfung für kommende Generationen.
We are appealing to the world to make a choice. Do we want to kill elephants for stamps or do we want to keep them in the wild for future generations?
Und selbst für Männer gibt es eine Lösung, die daran glauben, ihre Potenz mit Nashornpulver steigern zu können. Es besteht biologisch aus demselben Material wie unsere Fingernägel. Fingernägel kauen hätte also den gleichen Effekt und wäre ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt in Afrika.
Der Bericht von Patrick Wülser. 1 Uhr, Zeit fürs Tagesgespräch über das Bankgeheimnis in der Schweiz. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Miriam Knecht.